Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Nachdem wir bereits eine etwas längere Lesung aus dem Neuen Testament gehört haben, hören wir jetzt noch eine lange Lesung aus dem Alten Testament. Diese Lesung ist dann der Predigttext. Kürzen möchte ich daran nichts. Ich kann höchstens etwas schneller lesen. Da müssen Sie aber auch schneller mitdenken. In 2. Könige 4 heißt es in Vers 18 bis 37. Als aber das Kind groß wurde, begab es sich, dass es hinaus zu seinem Vater zu den Schnittern ging und sprach zu seinem Vater: O, mein Kopf, mein Kopf! Der Vater sprach zu seinem Knecht: Bringe ihn zu seiner Mutter. Und er nahm ihn und brachte ihn hinein zu seiner Mutter, und sie setzte ihn auf ihren Schoß bis zum Mittag. Da starb er. Und sie ging hinauf und legte ihn aufs Bett des Mannes Gottes, schloss zu und ging hinaus und rief ihren Mann und sprach: Schicke mir einen Knecht und eine Eselin, ich will eilen zu dem Mann Gottes und bald zurückkommen. Er sprach: Warum willst du zu ihm? Ist doch heute weder Neumond noch Sabbat. Sie sprach: Lass es gut sein. Und sie sattelte die Eselin und sprach zum Knecht: Treib an und halte mich nicht auf beim Reiten, bis ich dir's sage. So zog sie hin und kam zu dem Mann Gottes auf den Berg Karmel. Als aber der Mann Gottes sie kommen sah, sprach er zu seinem Diener Gehasi: Siehe, die Schunemiterin ist da. So lauf ihr nun entgegen und frage sie, ob es ihr, ihrem Mann und ihrem Sohn gut gehe. Sie sprach: Gut. Als sie aber zu dem Mann Gottes auf den Berg kam, umfing sie seine Füße. Gehasi aber trat herzu, um sie wegzustoßen. Aber der Mann Gottes sprach: Lass sie, denn ihre Seele ist betrübt, und der Herr hat mir's verborgen und nicht kundgetan. Sie sprach: Wann habe ich einen Sohn erbeten von meinem Herrn? Sagte ich nicht, du solltest mich nicht täuschen? Er sprach zu Gehasi: Gürte deine Lenden und nimm meinen Stab in deine Hand und geh hin, und wenn dir jemand begegnet, so grüße ihn nicht. Und grüß dich jemand, so danke ihm nicht, und lege meinen Stab auf des Knaben Antlitz. Aber die Mutter des Knaben sprach: So wahr der Herr lebt und so wahr du lebst, ich lasse nicht von dir. Da machte er sich auf und ging ihr nach. Gehasi aber ging vor ihnen hin und legte den Stab auf dem Knaben aufs Antlitz. Da kam aber keine Stimme und kein Empfinden. Und er ging zurück Elisa entgegen und sagte ihm: Der Knabe ist nicht aufgewacht. Und als Elisa ins Haus kam, siehe, da lag der Knabe tot auf seinem Bett. Und er ging hinein und schloss die Tür hinter sich zu und betete zu dem Herrn. Und stieg aufs Bett und legte sich auf das Kind und legte seinen Mund auf des Kindes Mund und seine Augen auf dessen Augen und seine Hände auf dessen Hände und breitete sich so über ihn. Da wurde des Kindes Leib warm. Er aber stand wieder auf und ging im Haus einmal hierhin und dann dorthin und stieg wieder aufs Bett, breitete sich über ihn. Dann nieste der Knabe siebenmal. Danach tat der Knabe seine Augen auf, und Elisa rief Gehasi und sprach: Ruf die Schunemiterin. Und als er sie rief, kam sie hinein zu ihm. Er sprach: Dann nimm hin deinen Sohn. Da kam sie und fiel nieder zu seinen Füßen und neigte sich zur Erde und nahm ihren Sohn und ging hinaus. Herr, wir bitten dich, hilf uns, diese Geschichte zu verstehen und danach zu leben. Amen. Für Gemeinde eine tragisch schöne Geschichte, die wir gerade gehört haben. Da wird zunächst geschildert, was der Albtraum jeder Familie ist. Das Kind wird krank und niemand ist da, der helfen kann. Was kann es Schlimmeres geben, als das eigene Kind leiden sehen und nicht helfen können? Aber dann, am Ende, geht die Geschichte dann doch noch gut aus. In unserem Lebensalltag gehen solche Geschichten, Geschichten über den Umgang mit Krankheit und Tod, nicht immer gut aus. Viele unserer Alltagsgeschichten sind eben nicht tragisch schön, sondern nur tragisch. Darum wäre es falsch, diese Geschichte so zu lesen, als wollte sie uns sagen, mit Gott, da wandelt sich immer alles zum Guten. Manchmal haben wir in solchen Situationen des Lebens nicht mehr in der Hand als die Gewissheit, als die Hoffnung, dass Gott auch in den tragischen Ereignissen unseres Lebens noch da ist und uns die Kraft gibt, sie zu tragen. Da stimmt dann, was Heiner Schulz gerade gesungen hat: Bleibend ist deine Treu. Der Wert dieser Geschichte liegt also nicht darin, dass sie uns sagt, im Leben geht immer alles gut aus, so wie wir es uns wünschen. Im Fokus dieser Geschichte steht stattdessen die Frau. Noch nicht einmal ihren Namen erfahren wir. In der Geschichte wird sie lediglich nach dem Ort benannt, in dem sie zu Hause war, nach Schunem. Also wird sie als Schunemiterin bezeichnet. Und auch der Name ihres Mannes wird nicht genannt. Nur die Namen des Propheten und seines Dieners erfahren wir, Elisa und Gehasi. Trotz dieser Namensnennung steht nicht der Prophet, sondern eindeutig die Frau im Mittelpunkt der Geschichte. Sie ist die Hauptperson. Aber warum? Die Geschichte will uns am Beispiel der Frau zeigen, was Glauben ist. Die Geschichte ist nichts anderes als eine Beispielgeschichte für den Glauben. Und das ist für mich das Schöne und das Besondere an der Bibel, dass sie nicht einfach nur abstrakt definiert, was Glaube bedeutet, sondern sie erzählt davon. Aber indem die Bibel erzählt, entfaltet sich dem Zuhörer exemplarisch die Kraft des Glaubens. Die Erzählung hat den Vorteil, dass sie Alltagsleben und Glauben zusammenbringt. Sie zeigt beispielhaft, wie der Glaube sich in einer ganz bestimmten Lebenssituation bewähren kann. Denn Glaube ist immer mehr als für Wahrhalten bestimmter Glaubenssätze. Ohne die Glaubenssätze kommen wir zwar auch nicht aus, aber der Glaube erschöpft sich nicht darin. Glaube ist immer beides. Das, was ich glaube, und das, wie ich glaube. Bei dem Zweiten, bei dem Wie, geht es darum, die Inhalte des Glaubens auf das Leben im Alltag zu beziehen. Und genau davon erzählt unsere Geschichte. Lassen Sie mich im Folgenden versuchen, einige Aspekte hervorzuheben, die den Glauben der Frau kennzeichnen. Das Erste: Die Frau spürt, wo Gott zu finden ist. Bevor unser Predigttext einsetzt, wird von der ersten Begegnung der Frau mit Elisa gesprochen. Und gerade in dieser ersten Begegnung wird schon deutlich, dass sie ein Gespür hat für die Nähe Gottes. Sie erkennt in Elisa einen heiligen Mann Gottes und lädt ihn zum Essen ein. Heilig, das bedeutet nicht, dass der Elisa einen Heiligenschein getragen hat, sondern heilig in der Bibel, das heißt nichts anderes als zu Gott gehörig sein. Durch Elisa will die Frau Gott nahe kommen, zu Gott gehören. Darum setzt sie alles daran, dass die Begegnung mit ihm so häufig und so lange wie möglich ist. Sie bringt ihren Mann dazu, ein Gästezimmer für Elisa in ihrem Haus einzurichten. Dadurch ist es Elisa möglich, auf der Durchreise immer wieder viel Zeit im Haus der Frau zu verbringen. Das ist dir wichtig, weil sie sich nach Gott sehnt und von ihm Antworten auf ihre Fragen sucht. Auch wenn es schon etwas länger her ist, ich kann mich noch gut daran erinnern, dass ich im Alter von 16 Jahren mit der Schule auf Klassenfahrt in einem Kloster war. Und das Besondere an dieser Klassenfahrt für mich bestand darin, dass der Abt des Klosters, also nicht irgendein Bruder, sondern tatsächlich der Chef vom Ganzen, der Abt, sich Zeit genommen hat für uns Schüler. Zeit, um mit uns über Gott und den Glauben ins Gespräch zu kommen. Damals auf dieser Klassenfahrt hatte ich zum ersten Mal in meinem Leben, dass da einer ist, der wirklich zu Gott gehört und der Antworten auf meine Fragen geben kann. Durch ihn bin ich damals Gott ein Stück näher gekommen. Der Glaube also setzt alles daran, Menschen und Orte zu finden, um Gott nahe sein zu können. Für mich war es dann später der Gottesdienst und der Jugendkreis, die solche Orte waren. Für die Frau in der Geschichte ist es Elisa. Der zweite Aspekt. Die Frau weiß zu trösten. Als das Kind über Kopfschmerzen klagt, wir wissen nicht genau, wo die herkamen, was Ursache davon ist. Manche Ausleger gehen davon aus, dass es sich um einen Hitzschlag oder Sonnenstich gehandelt haben könnte. Auf jeden Fall, als die Kopfschmerzen beginnen, weiß der Vater absolut nicht, was er tun soll. Das war wahrscheinlich bei Vätern in dieser Zeit keine Ausnahme. In seiner Hilflosigkeit schickt er das Kind zu seiner Mutter. Und die weiß, was sie tun soll. Sie hat keine Medizin gegen die Kopfschmerzen, aber etwas, das in dieser Situation ebenfalls ganz wichtig ist. Sie nimmt ihr Kind auf den Schoß, hält es in den Armen und tröstet es. Damit sagt es ihrem Kind in seinem Schmerz zu: Du bist nicht alleine. Ich bin doch bei dir. Ich verlasse dich nicht. Ich bin für dich da. Der Glaube gibt ihr die Kraft, anderen Trost zu schenken, der Not nicht auszuweichen, sondern ihr Stand zu halten. Nicht ohne Grund heißt es in der Jahreslosung von Gott: Ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Der dritte Gedanke. Die Frau setzt sich über Konventionen hinweg. Denn das, was die Frau in dieser Geschichte tut, das tut im Allgemeinen eine Frau nicht. Vielleicht heute, aber ganz gewiss nicht in der Situation damals, als der Mann alles bestimmte und über alle Dinge zu entscheiden hatte. Es ist schon ungewöhnlich, wie die Geschichte anfängt. Der Kontakt zu dem Propheten Elisa kommt über die Frau zustande. Sie, nicht der Hausherr, ist es, der den Propheten einlädt zum Mittagessen, der das Gespräch mit dem Propheten immer wieder neu sucht. Und sie ist es, die dem Mann Anweisungen gibt, auf ihren Hinweis hin, auf ihren Wunsch hin, baut der Mann extra ein Zimmer zum Übernachten für den Propheten. Damit bricht sie aus allen Konventionen aus. Sie tut es, weil der Glaube für sie die treibende Kraft ist. Sie fragt nicht, was sie in ihrer Situation allgemein hätte tun sollen, sondern sie fragt nach dem, was der Glaube jetzt verlangt. Daraus ergibt sich dann das Vierte. Die Frau gibt nicht auf. Auch dann, als das Schlimmste im Leben einer Mutter passieren kann, das Kind tot in ihren Armen ist, ist sie nicht bereit, das Böse und Dunkle in ihrem Leben anzunehmen. Sie setzt sich dem entgegen. Sie hat noch immer eine Hoffnung, und diese Hoffnung ist Gott. So macht sie sich auf den weiten Weg zum Propheten Elisa, weil sie von Gott Hilfe erwartet. Als der Prophet dann seinen Diener schicken will, der alles für sie regeln soll, ist sie damit nicht einverstanden, sondern sie dringt darauf, dass der Prophet sich selbst auf den weiten Weg macht und zu ihrem Kind kommt. Nichts kann sie aufhalten, nichts kann es geben, das dazu führt, nichts mehr zu tun, sondern alles, was in ihrer Kraft steht, das setzt sie ein. Die Frau gibt nicht auf. Liebe Gemeinde, vor den Taufen haben wir vorhin für die Kinder gebetet, dass sie den Weg zum Glauben selber finden mögen. Und Glaube, das heißt nach dieser Geschichte, spüren, wo Gott ist und diesem Gespür nachgehen, bis Gott da ist im eigenen Leben. Glaube heißt aber auch, trösten können, sich über Konventionen hinwegzusetzen und nicht aufzugeben. Der Glaube widersteht allem Dunklen und Bösen im Leben, weil er um eine Macht weiß, die größer ist, als wir Menschen sind. Diesen Glauben wünsche ich Liliana und Marian und uns allen immer wieder neu. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.